Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und eine Reise nach Afrika heute. Dorthin, nach Kamerun, fährt eine junge afrodeutsche Heldin, Issa heißt sie, und genauso der Roman, den Mirjane Mahn geschrieben hat. Weithin bekannt als Politikerin, Stadtabgeordnete in Frankfurt am Main ist sie, vielfältig aktiv und engagiert für die Rechte schwarzer Menschen in Deutschland. Jetzt also Literatur von Mirjane Mahn. Wir fragen Sie gleich in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mirjane Mahn, als Politikerin kennt man sie. Im Stadtparlament von Frankfurt am Main sitzt sie, und inzwischen auch weit darüber hinaus in ganz Deutschland ist sie bekannt geworden, weil Mirjane Mahn vielfältig öffentlich aktiv eintritt für Antidiskriminierung, Gleichberechtigung schwarzer Menschen in unserem Land. Jetzt aber lernen wir sie als Romanautorin kennen. Wir sind jetzt in Frankfurt mit ihr verbunden. Guten Morgen, willkommen Frau Mahn.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Issa heißt ihr Buch, knapp nach der Hauptperson benannt, der jungen Frau. Und wir sitzen mit ihr gleich zu Beginn in einem Flugzeug von Deutschland nach Kamerun. Dort sind Sie auch geboren, Frau Mahn. Was ist das denn für eine Reise? Warum fliegt die Issa nach Kamerun?
Issa fliegt nach Kamerun, weil ihre Mutter es ihr sagt. Das ist die kurze und einfache Antwort darauf. Aber im Laufe des Romans merken wir, dass es Issa eigentlich ganz recht ist, diese Reise anzutreten, obwohl sie anfangs Widerstände dagegen hat, weil sie von ihrer Mutter alte Rituale, alte Traditionen verfolgen soll, mit denen sie eigentlich überhaupt nichts anfangen kann, weil sie in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert ist. Und doch nutzt sie diese Reise, um sich auch einfach über einiges klar zu werden. Sie ist nämlich schwanger und steht vor der Herausforderung, vor der viele Frauen stehen, wenn sie schwanger werden, diesem Schock erstmal, okay, jetzt kommt ein Mensch, für den ich verantwortlich bin. Dabei weiß ich selbst noch nicht wirklich, wer ich selbst bin. Und das ist eigentlich die Geschichte. Also ist er auf der Suche nach ihren Wurzeln, auf der Suche nach sich selbst. Und gleichzeitig habe ich versucht, einen historischen Teil aufzubauen, und zwar über die kamerunische Kolonialgeschichte mit deutschen Besatzern, französischen und englischen Besatzern zu schreiben und dafür irgendwie eine Form im Roman zu finden. Genau.
Jetzt haben Sie schon einen ganz großen Bogen aufgemacht. Bleiben wir erst nochmal bei dieser Reise. Also Issa ist schwanger und ihre Mutter sagt, du musst jetzt nach Kamerun und zu deiner Familie, zu diesen Ritualen. Was sind das denn für Rituale? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist genau die spannende Frage, die sich Issa auch stellt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ihre Fantasie läuft ja verrückt. Sie weiß nicht, sind es Menschenopfer? Was ist denn das? Und am Ende sind die teilweise extrem absurd. Also da gibt es die Szene, in der sie im Hinterzimmer eines Internetcafés ein rituelles heiliges Bad nehmen soll, was sich dann rausstellt als aus Evian-Flaschen gibt es Mineralwasser über ihre Füße. Und doch gibt es immer wieder Teile davon, die sie sehr interessant findet, nämlich, dass es eigentlich für ihre Mutter und ihre Familie darum geht, sich mit den Ahnen, also mit den Frauen, die vor ihr gekommen sind, auf eine spirituelle Art zu verbinden.
Warum macht Issa das? Am Anfang sitzt man ja mit ihrem Flugzeug und ist sie auch in ihrem Kopf mit all den Zweifeln. Ne? Also sie ist, ja, sagt ein Selbstroman, ja, sie ist eine deutsch sozialisierte, moderne junge Frau, die mit solchen archaisch anmutenden Ritualen doch eigentlich nichts am Hut haben dürfte. Aber sie fährt trotzdem hin. Weil die Mutter, sozusagen, du gehst dahin, die Mutter ist so stark.
Genau, die Mutter ist so stark. Und das ist ja, glaube ich, schon einer der ersten Konflikte, die ich aufmache. Also Issa sitzt immer zwischen den Stühlen. Sie sitzt zwischen den Stühlen, weil sie zu weiß für Deutschland und Frankfurt und den Hunsrück ist. Aber zu schwarz für Deutschland und dann aber zu weiß für Kamerun. Sie ist in keinem der beiden Orte so ganz zu Hause. Und dann ist es auch, sie ist extrem westlich sozialisiert, hat aber diese autoritäre und dominierende Mutter, die sie schon ihr Leben lang sehr stark dominiert hat. Und sich irgendwie von dieser Frau loszusagen oder ihr wirklich Kontra zu geben, das fällt ihr noch nicht so leicht. Und doch ist da auch bei Issa eine Neugier. Das war mir auch wichtig, mit reinzugeben, dass ja doch so, wie dieses Thema, glaube ich, für alle Lesenden spannend ist, ist es auch für Issa ein bisschen spannend zu erleben, naja, warum ist denn meine Mutter so, wie sie ist? Vielleicht, weil sie auch diese Rituale gemacht hat, das weiß man nicht. Und auch ein bisschen besser zu verstehen, woher komme ich eigentlich?
Wie verläuft denn dieser Zusammenprall der deutschen und der afrikanischen Welt, wenn sie dann in Kamerun ist?
Ganz unterschiedlich, und ich glaube, das ist auch dieser humorvolle Teil des Romans.
Unbedingt.
Weil sie ja auch, also ob das jetzt ist, dass sie, wenn sie das Wort Vorsitzender hört, dann beruhigt sie das ganz doll, weil das für sie bedeutet, dass es ja eigentlich eine Struktur dahinter gibt. Und sie sagt halt, dass sie eigentlich geordnete Verhältnisse mag und wird ja da einfach in dieses Chaos geschmissen, ohne dass einem vorher jemand sagt, was los ist. Man kriegt keine echten Termine. Man muss eigentlich sich einfach einlassen. Und was ich sehr bewundere an Issa, ist, dass sie sich auch wirklich einfach einlässt. Und trotz ihrer Vorbehalte sagt sie, okay, gut, machen wir es erstmal. Und was sie sich dabei denkt und wie absurd sie es teilweise dann findet, das ist, glaube ich, schon lustig.
Das ist sehr witzig gemacht, also dieser Gegenwartsteil. Sie sagten aber auch schon, es gibt zwei Erzählebenen oder zwei erzählte Ebenen, und das ist auch so der historische Teil. Und der ist doch sehr bedrückend auch, weil er durchzogen ist von Unterdrückung, großem Leid, körperlichen wie psychischen Schmerzen. Isa steht da in einer Reihe von Ahninnen in Kamerun, die jede für sich unter der weißen Kolonialherrschaft und ihren Folgen zu leiden hatten. Und das ist schon eine große Traumatisierung, also auch bei den Menschen, die sie da trifft, die sich da durch die Generationen fortgesetzt hat.
Ja. Also mir war es eigentlich wichtig, ich wollte gerne eine Geschichte über den deutschen Kolonialismus in Kamerun schreiben. Ich wollte aber nicht mit erhobenem Zeigefinger schreiben, sondern einfach nur zeigen und erzählen, was passiert ist. Denn ich glaube, dass die wenigsten wissen, dass Deutschland eine Kolonialmacht war und welchen Schmerz, welches Leid, welche Schrecken auf dem afrikanischen Kontinent von den deutschen Schutztruppen und den deutschen Kolonialherren hinterlassen wurde. Und ich habe die Form gewählt, das anhand von individuellen Figuren und ihrer Geschichte zu erzählen. Das heißt, die haben ihre ganz normalen Herausforderungen, die man halt hat als Frau in einem patriarchalen System. Und dazu kommt dann einfach nochmal eine Kolonialherrschaft, die immer wieder Opfer fordert von diesen Frauen und immer wieder sie sich umorientieren müssen, immer wieder aus ihrer Welt rausgerissen werden, in eine neue Welt gesteckt werden und doch nicht nur diese Traumata dann an ihre Töchter und an ihre Nachfahren weitergeben, sondern auch einen Lebens- und Liebeswillen tatsächlich und eine unbedingte Motivation und eine Hoffnung auf ein Besseres danach, in welcher Form das auch immer kommt.
Das haben Sie jetzt wunderbar entwickelt, Frau Mahn. Also es sind eigentlich zwei Patriarchalismen, ne? Also die eine sozusagen die traditionelle und die andere die koloniale, die also genauso oppressiv und furchtbar ist. Also in der einen Welt spielen sich auch wirklich grauslige Dinge ab. Also Issas Urgroßmutter wurde von ihrem eigenen Vater, der Mitglied von einem wichtigen Clan ist, verstoßen, nachdem sie von einem weißen Mann vergewaltigt wurde, ein weißes Baby bekommt. Also die Frau bestraft er gleich mit. Und trotzdem haben die Frauen, die Sie da schildern, irgendwie eine unglaubliche innere Stärke entwickelt. Das ist also so ein Emanzipationsprozess, der praktisch aus dieser Unterdrückung und diesem Leid kommt. Das hat mich also ganz stark getroffen eigentlich beim Lesen. Wie ist es Ihnen gegangen beim Schreiben? Wie haben Sie das für sich auch, diesen Stoff sozusagen innerlich entfaltet?
Also Sie haben ja am Anfang gesagt, also ich arbeite schon lange an den Themen Antikolonialismus, Diversitätsentwicklung, Antidiskriminierung. Und ich finde nicht, dass man über die Diskriminierung von schwarzen Menschen in Deutschland sprechen kann, ohne über die deutsche koloniale Vergangenheit zu sprechen, weil es seit über 400 Jahren schwarze Menschen in Deutschland gibt. Die gibt es in Deutschland, weil sie aus den Kolonien zuerst hier nach Deutschland kamen. Und Und ich habe mir lange überlegt, boah, wie kann ich das eigentlich auf eine Art thematisieren, dass Menschen auch nicht sofort zumachen und dass ich nicht auf diese Widerstände treffe, auf die ich immer treffe, wenn ich diese Themen anspreche. Diese Themen anspreche selbst aus der Perspektive einer Täterin, denn ich bin Deutsche, ich bin deutsch sozialisiert und all diese Dinge habe ich aus Archiven, aus dem Bundesarchiv, aus den Archiven des Bistums Limburgs geholt und mich gebildet und geforscht dazu, was ist eigentlich damals passiert. Und ich habe mir überlegt, okay, Sankofa, das ist ein westafrikanisches Sprichwort, siehe in die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. Und das ist ein bisschen das Mantra, was mich beim Schreiben immer wieder begleitet hat und wo ich mich auch selbst immer wieder bremsen musste und sagen, nein, du ordnest das jetzt nicht politisch ein, sondern du erzählst es einfach. Und ich bin ja auch Theatermacherin. Das heißt, Geschichten erzählen ist etwas, was mir schon immer Spaß gemacht hat und was mir auch ein Stück weit im Blut liegt durch die Tradition des Storytellings, der oralen Weitergabe von Geschichten. Und das ist etwas, was mich auch mit meiner Protagonistin ein weil Issa bei ihren Omas während dieser Reise ja auch viele Gespräche führt, die sie dann doch, obwohl sie es vorher nicht erwartet hat, sehr viel weiterbringen in ihrer Identitätssuche. Wer bin ich? Und kann ich beides sein? Kann ich deutsch und kamerunisch sein? Kann ich eine schwarze Person in Deutschland sein? Heißt deutsch sein eigentlich gleich weiß? Und heißt irgendwie in Kamerun geboren gleich Kamerunerin? Und auf all diese Fragen, Antworten zu finden und auch irgendwie ein Happy End, weil Issa geht erfüllt und glücklich zurück.
Das dürfen wir jetzt aber nicht ganz verraten, Frau Mahn. Also wirklich, das Buch liest sich richtig klasse. Es ist wirklich spannend. Es ist so spannend geschrieben und mit so einem tiefen Ernst und trotzdem dieser große Witz zugleich. Das ist literarisch richtig gut, Frau Mahn. Und ist jetzt die Schriftstellerin in Ihnen erwacht? Werden wir Sie jetzt öfter als Romanautorin erleben? Ich würde es hoffen.
Ich hoffe es auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war die größte Herausforderung und ich muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass mir das Schreiben auf der einen Seite so leicht fällt, auf der anderen Seite so viel Spaß macht und dann auch von der Außenwelt so gut aufgenommen wird. Und das gibt mir auf jeden Fall, das macht mir Lust auf mehr.
Issa, der erste Roman von Mirjane Mahn ist jetzt im Rowohlt Verlag erschienen. 304 Seiten kosten 24 Euro. Alles, alles Gute dafür und schönen Dank Ihnen, Frau Mahn, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da gehen wir jetzt historisch weit zurück zum Anbruch der neuen Zeit, wie die Mediävistin Marina Münkler ihr jüngstes Buch genannt hat. Es geht, so der Untertitel, über das dramatische 16. Jahrhundert. Über 500 Seiten sind es, die unser Kritiker Hans von Trotter gelesen hat. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ich muss gestehen, dass mir zu dieser Epoche eigentlich nur so Schlagworte einfallen. Nur so Zeitalter der großen Entdeckung, Sir Francis Drake, die Armada, ständige Kriege zwischen Spanien, Frankreich und England. Ich gestehe, das meiste habe ich aus Historienfilmen. Marina Münkler nennt die Zeit eine grundstürzende Epoche. Warum?
Das ist genau der Punkt, an dem sie auch ansetzt. Sie erzählt im Grunde genommen die Hintergründe für diese ganzen Historienfilme, also das, was da passiert ist. Sie ist ja Mediävistin, Sie haben es genannt, das ist das Ende eigentlich ihres Forschungsgebiets, das dann übergeht in die sogenannte Neuzeit. Und tatsächlich passieren in diesem Jahrhundert einige ganz dramatische Dinge, die im Rückblick immer gern vorgespult werden ins 17. und 18. Jahrhundert. Da ist das Vordringen Spaniens und Portugals auf den amerikanischen Kontinent und in den Indischen Ozean, also die sogenannten Entdeckungen und die Eroberungen, aber auch die Expansion des Osmanischen Reichs, die man in unserer eurozentristischen Perspektive gerne mal außer Acht lässt. Und nicht zu vergessen, der Zerfall der Christenheit in zwei unversöhnliche Lager. Und diese drei grundlegenden Ereignisse und Entwicklungslinien verändern die Welt vollkommen. Im Großen, aber auch in ganz vielen kleinen Sachen. Um ein Beispiel zu geben, diese expandierende Seefahrtbetrieb in alle Richtungen führt zu einer immer besseren Verortung der eigenen Position durch die Astronomie. Und das führt zur Entdeckung, dass die Erde gar nicht das Zentrum der Welt ist. Und, ja.
Sie haben jetzt sozusagen schon die großen Blöcke aufgemacht. Also sagen wir mal Geografie, Politik, Religion. Wie organisiert sie denn diesen aber ja auch globalen riesigen Stoff im Buch?
Es ist ein gewaltiger Stoff und sie sagt am Anfang, dass sie dieses Jahrhundert einmal nicht aus der Perspektive der Spitzenwerke der Künste erzählen will. Das ist nämlich die Wahrnehmung, die wir immer haben. Dürer, Michelangelo, Tizian, Cervantes, Machiavelli, also das sind die Sachen, die wir kennen, aber nicht den historischen, politischen, konfliktbeladenen Hintergrund, in dem es ist. Und das erzählt sie auf wirklich souveräne Weise, so kann man nur erzählen, wenn man seinen Stoff wirklich im Griff hat. Sie tut das in großen Linien und mit einem Kniff, der das Buch ungeheuer spannend und sehr gut lesbar macht, dass am Ende jedes erzählerischen Blocks, also jedes Kapitels, interpretiert sie ausführlich Texte. Und zwar nicht ganz viele und deren Spitzenteil, sondern einzelne Texte mit ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Publikations- und Rezeptionsgeschichte. Und das bringt die Sachen ungeheuer nah und auf den Punkt. Aber auch das können sie nur, wenn sie sich wirklich gut auskennen.
Ich habe auch ein bisschen reingespickt, Hans von Trotha, und ein Phänomen entdeckt. Es ist auch das Zeitalter der neuen Medien, kann man sagen, ne? Diese 16. Jahrhundert. Also der Buchdruck kommt sozusagen in voller Blüte.
Es ist absolut, das Buch versteht sich auch, oder Marina Münkler versteht es auch, als ein Kapitel der Mediengeschichte. Zuerst sind es die großen Bilder, also mit großen Bildprogrammen wird Geschichte gemacht. Da werden ganz unbedeutende kleine Siege zu gewaltigen Triumphen umgedeutet. Man müsste diese ganzen Fresken in diesen italienischen Kirchen mal daraufhin genauer anschauen. Aber dann kommt natürlich der Buchdruck. Martin Luther hätte sein Projekt nicht durchziehen können ohne den Buchdruck, aber er war nicht der Einzige. Und auch die Beschreibungen der neuen Welt sind ja das, was diese neue Welt in Europa bekannt gemacht hat. Es ist ja niemand hingefahren. Die Leute haben das gelesen und da wurde natürlich ungeheuer viel interpretiert, aber auch ungeheuer viel Politik gemacht. Das beschreibt sie auch faszinierend, wie diese neuen Medien diese Welt gestalten und ausmachen.
Wie lässt sich denn die Brücke in unsere Zeit schlagen? Hat denn das 16. Jahrhundert eben auch schon sozusagen ja die Fühler ausgestreckt, dass wir sozusagen die Ergebnisse dieser Phänomene immer noch spüren?
Ich weiß nicht, ob ich es so formulieren würde, aber was auffällig ist und was sie angenehm wenig angestrengt, aber es liegt einfach auf der Hand, auch immer wieder deutlich macht, ist, wie ähnlich sich die Zeiten sind. Also wie viele Phänomene dort zu beobachten sind, die uns heute immer noch oder wieder, das wäre die Frage, beschäftigen. Es ist ein Kampf um Werte, es ist ein Kampf um die Beherrschung der Diskurse und es ist ein Kampf um die Wirkmacht der Bilder. Und da erkennt man sich ganz schnell. Und dann, und da würde ich Sie gern zitieren, was ihr sehr wichtig ist und was ich auch neu fand und sehr wichtig zu beobachten. Sie schreibt, was sich heute wieder beobachten lässt: die schmähendste Rede, das bösartigste Wortspiel, die übelste Anschuldigung erzeugen die größte Aufmerksamkeit und bilden damit den dominanten Kommunikationsmodus. Vor diesem Hintergrund interpretiert sie dieses Jahrhundert. Und das gibt natürlich ein ganz anderes Bild als Sir Francis Drake und die Heldengeschichten, die wir in unserer Jugend im Kino gesehen haben.
Ich muss Sie wohl kaum fragen, Hans von Trotha, aber über 500 Seiten hat das Werk, aber es wird nicht langweilig.
Es ist wirklich, wirklich spannend. Es sind ungeheuer viele Entdeckungen drin, ungeheuer viele Details, aber auch große Linien, die klar werden. Am Ende führt sie das Ganze in einer ganz schrecklichen Beobachtung zusammen, nämlich die verschiedenen Stränge finden zusammen in einem Kampf um die Heiligen und das endet in den Hexenprozessen. Da sind wir dann im 17. Jahrhundert und im 30-jährigen Krieg. Also fängt die Neuzeit an. Es ist ein wichtiges Buch, ein sehr, sehr gut lesbares Buch, wirklich eine große Empfehlung.
Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert, so heißt das Buch von Marina Münkler, jetzt bei Rowohlt veröffentlicht, 544 Seiten, der starke Umfang, 34 Euro der Preis. Hans von Trotha hat uns den Band vorgestellt, besten Dank. In unseren sozialmedial so gesprächigen Zeiten tut sich immer mehr auch auf literarischem Feld. Booktuber, Videos von Leserinnen und Lesern auf TikTok oder Instagram, auf vielen Kanälen werden Bücher präsentiert, teilen User Begeisterung und Kritik. Zwei neue, eher traditionelle Formate gingen kürzlich auf Sendung. Eins auf einer eigenen Plattform, Café Lit, und auf YouTube. Und das zweite nennt sich Long Reads. Im ARD-Fernsehen läuft das, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Im Studio ist jetzt René Agiger, Leiter unserer Literaturredaktion. Er hat sich beide Formate angesehen. Hallo René.
Guten Morgen.
Stellen Sie uns doch mal kurz vor. Das erste Format, Café Lit. Was passiert da? Wer spricht da mit wem? Und wo auch?
Ja, das Kerngeschäft ist, dass über Bücher geredet wird. Gastgeberin ist Insa Wilke, die spricht mit zwei Gästen oder drei Gästen. Insa Wilke ist Literaturkritikerin, gelegentlich übrigens auch in den Programmen des Deutschlandradio gewesen. Namhafte Literaturkritikerin, hat mehrere Jurys mitgeprägt, unter anderem die Jury zum Preis der Leipziger Buchmesse. Die hat ein Team um sich geschart. Ich vermute mal nicht allzu groß, und die sprechen in der alten Feuerwache in Mannheim miteinander vor Publikum. Anmutung ist so ein bisschen rau. Rau ist wichtiges Wort, wenn man sich die Anmutung dieses Plauderns über Bücher vorstellen möchte. Denn also es geht letztlich darum, dass man nicht alles so glatt und vorgefertigt da erzählt, sondern dass Gedanken fliegen, Gedanken ausprobiert werden, dass man bestimmte Dinge, die einem so rausrutschen, auch mal hinterfragt, dass bestimmte Fehler passieren, auch auf eine durchaus äußerliche Weise. Also in einer der beiden Folgen, die ich jetzt gesehen habe, fällt gelegentlich das Licht aus. Und inhaltlich ist durchaus prägend, dass in der Nachproduktion manche der Gäste im Nachhinein einfach nochmal ihre Gedanken drauf sprechen auf etwas, das man dann nicht mehr hört, was zuerst gesagt worden ist. Und ich finde, dass Insa Wilke, die Gastgeberin, das ganz schön auf den Punkt bringt, wenn sie in, ich glaube, ihrem Trailer oder auch nochmal in einer dieser Sendungen sagt, eigentlich wollen wir die Fehlerquote steigern, und zitiert damit Christoph Schlingensief.
Das ist das eine Format, Café Lit. Long Reads heißt das Format im klassischen Fernsehen jetzt beim RBB und auf der ARD-Mediathek. Auch hier moderiert eine prominente Literaturfrau, kann man sagen, Helene Hegemann, Schriftstellerin und Regisseurin. Was, René, findet hier statt und in welchem Rahmen?
Ja, hier gibt es drei Folgen von diesen Long Reads. Das ist richtig durchkomponiert, aber auch durchkomponiert rau. Das wird auch nicht glatt sein. Auch hier gibt es so eine gewisse, sagen wir mal, anti-journalistische Haltung, also so im Sinne von, ich will nicht Journalismus machen, sondern ich habe keine Fragetechnik, sondern ich möchte meinen Gast kennenlernen. Gäste sind, die ich jetzt gesehen habe, beispielsweise Samira El-Wazil, eine Kulturjournalistin aus München, oder Thilo Mischke, ein Berliner Publizist. Und die Idee ist, dass diese Gäste ein Buch mitbringen, das sie empfehlen, das was mit ihrem Leben zu tun hat, und umgekehrt stellt dann auch Helene Hegemann etwas vor. Und dann wird das so richtig durchdrungen. Dann wird der Gast und das Buch und die Welt werden so lange besprochen, bis nichts mehr zu besprechen ist. Also richtig intensiv. Das Ganze ist gestaltet, indem die Leute unterwegs sind, indem sie im Restaurant sind, und die Regisseurin Lena Brasch ist gelegentlich auch im Bild.
Also das klingt jetzt viel nach Outside Inside, ne? Also Outside, dass das äußere, der äußere Rahmen doch eine ganz große Rolle spielt und die Persönlichkeit der Gäste auch. Und was bei beiden Formaten auffällt, René, sie sind recht lang, also 45 Minuten mit Helene Hegemann, würde man auch sagen, ja, ein klassisches Format, aber bei Insa Wilke, die diskutieren in ihrer Runde, habe ich gesehen, bis zu knapp 2 Stunden. Ich meine, das ist echt opulent. Funktioniert das?
Ja, eine der beiden Folgen, die ich gesehen habe, war 2,5 Stunden, wenn ich es richtig erinnere, also mit 3 Gästen und also richtig XXL, muss man sagen. Mhm. Also ich finde, dass beides funktioniert, wenn man sich darauf einlässt. Ich finde, dass beide Formate eigentlich mehr gemeinsam haben, als sie unterscheidet. Ich habe in beiden Fällen jetzt gesagt, so ein bisschen rau und so ein bisschen der Impetus, wir wollen keine etablierte Literaturkritik, wir wollen keinen etablierten Journalismus machen. Und witzigerweise kann man eigentlich sogar sagen, dass, wenn man also ein bisschen hochtrabend sagen will, das sind beides so geistesgeschichtliche Effekte der Berliner Volksbühne der 90er Jahre. Helene Hegemann ist die Tochter von Karl Hegemann, nimmt manchmal auch Bezug sogar auf ihren Vater. Und hier habe ich gerade schon kurz erwähnt, dass Insa Wilke Christoph Schlingensief, den großen Regisseur, zitiert, der eben auch die Volksbühne mitgeprägt hat. Und dieses Raue und dieses Unfertige und dieses, wir wollen dem Verfertigen der Gedanken zuschauen, eher als dass es glatt sein soll. Ich glaube, das verbindet beide Formate. Und immer wieder entstehen dabei also tolle Einsichten über Bücher.
In der ersten Folge im Café Lit geht es dazu noch um ein einziges Buch, um den Roman Beale Street Blues von James Baldwin. Und wie es der Zufall will, jetzt, René, bist du bei diesem ja schon sehr literaturklassischen schwarzen Autor besonders kompetent. Demnächst erscheint ein Buch von dir zu James Baldwin. Ich habe mir vorgestellt, wie du dazugehört hast. Hat es dir was gebracht?
Genau, also ein bisschen lustig ist, dass der Zufall, Baldwin und Baldwin, hat wahrscheinlich schon was zu tun mit dem Geburtstagskalender. Es gibt einen 100. Geburtstag im Laufe dieses Jahres von James Baldwin. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich mir diese Folge ein Dreiviertelstunde lang gebannt reingezogen habe. Und ich fand sehr faszinierend, wie über dieses Buch, Beale Street Blues heißt das. Das ist ein Roman, und zwar der, sagen wir mal, einfachste Roman von James Baldwin, der dünnste, schmalste eigentlich auch, eine Liebesgeschichte, wie da auch völlig intensiv entfaltet wurde, was man darin so finden kann. Also da wurde über Klappentexte geredet, da wurde über Rezeptionsgeschichte geredet, da wurde darüber geredet, ist das jetzt eine schwarze Liebesgeschichte oder eine universale Liebesgeschichte? Ist jedes Publikum damit gemeint oder nur ein Harlem-Publikum aus den 70er Jahren? Ein bisschen drüber gestritten. Und für mich war das Interessanteste, dass in diesem Beispiel jetzt einfach beides zutrifft.
René, du leitest unsere Literaturredaktion und wir sitzen oft zusammen und denken ja auch über neue Formate nach. Ich meine, wenn wir solche neuen Dinge sehen, dann denkt man, okay, gibt es da Anregungen? Hast du gedacht, das könnte man sich auch mal für uns, das könnte man für uns nutzbar machen? Oder ist eine prima Idee oder sowas? Was meinst du?
Ja, also auf keinen Fall jetzt irgendwas Konkretes, irgendein Element oder sowas, sondern ich glaube, was ich anregend insgesamt fand, ist das, was jetzt vielleicht auch deutlich geworden ist, nämlich dieser Mut, nicht alles vorher schon zu wissen, der Mut, nicht alles glatt geschliffen zu haben, der Mut, Fehler zu machen.
Dankeschön, René Agiga, über neue Literaturformate. Das eine, Café Lit mit Insa Wilke auf der entsprechenden Website und auf YouTube. Und das zweite, Longreads, moderiert von Helene Hegemann im rbb-Fernsehen und auf der ARD-Mediathek. Warum ich gerade so gezögert habe, wenn der Chef sagt, Fehler machen, denkt man natürlich, soll ich mal einen Fehler machen? Machen wir aber nicht. Danke, René. Tschüss.